For nature.
For the ocean.
For people.
For animals.
Okay, hallo liebe Sanus Planet Community. Heute habe ich ganz einen tollen, besonderen Gast hier, den Fritz Kieninger. Der Fritz ist Mitgründer oder eigentlich der Gründer der Organisation Kakihe. Gell, Fritz, sagt man Kakihe?
Ja, man sagt Kakihe.
Kakihe. Servus, Fritz. Hallo, danke, dass du dabei bist.
Hallo, Becky. Grüß dich. Freut mich.
Du, Fritz, deine Organisation, da kannst du uns gleich ein bisschen erzählen, was du bei der Organisation machst und worum es da genau geht. Aber jetzt mal als erstes, du hast auch gleich schon das richtige T-Shirt an. Dich nennt man ja auch Wasserläufer, gell?
Ja, genau.
Kannst du mal ein bisschen erzählen, was das bedeutet? Warum nennt man dich Wasserläufer? Was machst du da genau? Was ist das alles? Kannst du ganz kurz ein bisschen erzählen, worum es geht?
Ja, da kann ich kurz erzählen. Und zwar Wasserläufer wegen dem, ich kann nicht am Wasser laufen, aber ich laufe für Wasser, für sauberes Trinkwasser in Kambodscha. Das heißt, ich bin leidenschaftlicher Läufer und ich bin viel gelaufen schon und ich habe ein Glück gehabt und habe einen Menschen kennengelernt, das ist ein Kambodschaner, das war ein großer Freund war ist zu mir und durch den bin ich dann zu dem Ganzen gekommen. Wir waren in Kambodscha drüben und da fange ich eigentlich an von der ganzen Geschichte, bin wir dann zum Wasserläufer gekommen. Das war einfach, in Savut habe ich kennengelernt, in derselben Firma, wir haben in derselben Firma gearbeitet und er ist damals geflüchtet von Kambodscha mit dem Pol Pot-Regime, zuerst war der Vietnamkrieg. Und er hat dann flüchten können nach Thailand, weil es einfach zu gefährlich war in Kambodscha. Die haben dort dann jeden umgebracht, der was lesen und schreiben hat können. Und ihm ist geglückt nach Thailand, die Flucht. Und dann ist er nach Österreich gekommen und dann haben wir sie eben getroffen. Und das war halt so jetzt im Nachhinein einfach wunderschön, dass man solche Leute kennenlernt. Und das Wut hat man halt irgendwie erzählt von Kambodscha. Wie schön das dort ist, von Urwald. Vom Dschungel einfach, von den Tiger, von den Elefanten, das Land wunderschön. Aber auch, wie schlimm das dort war. Es ist dann alles vermint worden und so. Und er hat nicht geglaubt, dass er nochmal zurückkommt in das Land. Obwohl er gesagt hat, er möchte mir es gern sagen. Und 2004 ist dann so weit gewesen. Es war nicht mehr so gefährlich in Kambodscha. Die Minen waren nicht mehr so viel. Sie haben schon viel entschärft von den ganzen. Und wir sind umgefahren mit unseren zwei Familien, er mit seiner, ich mit meiner. Und dann hat er mir sein Land gezeigt. Ich war natürlich voll aufgeregt und habe nicht gewusst, was da auf uns zukommt. Und dann sind wir eben durch Kambodscha gezogen. Mir hat es recht gefallen, von der Landschaft her am Fall. Und dann sind wir in sein Dorf gekommen. Und in sein Dorf habe ich dann ein Erlebnis gehabt, was ich eigentlich nie wieder vergessen werde wahrscheinlich. Und zwar ist in sein Dorf mittendrin, da steht eine Pagode, eine kleine, und da ist ein großer Teich rundum da. Aber ein schmutziger Teich für mich. Da gingen wir nicht einmal Boden rein oder sonst irgendwas. Da habe ich gesehen, wie ein alter Mann zu dem Wasser hingegangen ist und hat rausgetrunken. Da habe ich zum Savut gesagt.
Auf dem Boden, von der Lacke.
Also von der Lacke, ja, genau. Ja. Da habe ich zum Savut gesagt, der kann das Wasser nicht trinken, da wird er krank. Mhm. Aber der Savut hat zu mir gesagt, das geht nicht anders, sie haben nichts. Sie haben nur dieses Wasser in diesem Dorf. Und das war für mich einfach unglaublich. Ich irgendwie geschockt. Ich habe gesagt, sie werden ja alle krank. Die müssen ja sterben, wenn die das Wasser trinken. Und Savut hat dann zu mir gesagt, solange Tiere drinnen sind, wie kleine Fische oder Frösche, ist das kein Problem. Dann können sie das auch trinken. Mhm. Aber trotzdem war das für mich so ein einschneidendes Erlebnis, das mich nicht mehr losgelassen hat. Und wie wir wieder zu Hause waren, haben wir darüber gesprochen immer. Und dann hatten wir die Idee, vielleicht können wir in Savut sein Dorf einen Brunnen bauen. Wir haben nicht gewusst, dürfen wir dort einen Brunnen bauen? Braucht man Genehmigungen? Gibt es Firmen, die was das können? Mhm. Aber Savut als Kambodschaner hat natürlich mit der Sprache drüben viel in Erwägung gebracht und wir haben eine Firma gefunden, die was gesagt hat, wir können einen Brunnen in den Dorf von ihm bauen. Dann sind wir 2007 wieder nach Kambodscha geflogen mit dem Vorsatz, in Savut sein Dorf bauen wir einen Brunnen. Das war natürlich für uns alle Aufregung pur. Wir haben dann mit der Firma mitgeholfen, diesen Brunnen zu bauen. Dieser Brunnen wurde gebohrt. Das ist ein großer Lastwagen mit einem Bohrwerk. Der bohrt dann hinein, bis er auf das Grundwasser kommt. Und dann war der Bohr, dann ist das Wasser herausgeschossen und ja, war einfach ein Glücksgefühl für uns alle.
Waren dann die Leute vom Dorf selber alle dabei? Haben die das gesehen?
Ja, es war einfach unglaublich. Wie der Brunnen fertig war, hat sich das ganze Dorf versammelt. Es hat ein kleines Fest gegeben und der Dorfälteste durfte dann bei dem Brunnen pumpen. Der ist hingegangen, hat gepumpt und dann ist das Wasser heruntergekommen. Und dann ist er auf die Knie gefallen und hat zu weinen begonnen vor lauter Freude. Und das ist etwas, was bei mir einfach hängen geblieben ist und einfach ein wunderschöner Moment in meinem Leben, wie ich das gesehen habe, was wir da jetzt gemacht haben. Mhm. Und das war eigentlich dann die Zündung, wo wir gesagt haben, dass was wir in Zerhut seinen Dorf können, das können wir in andere Dörfer genauso machen. Und so war es auch. Wir sind dann wieder nach Hause, haben voller Freude zu Hause das verkündet und haben es auch in eine Zeitung gegeben. Und da war dann ein kleiner Artikel drinnen, wo wir so viel Rückmeldungen bekommen haben, positive, dass wir einfach gesagt haben, da müssen wir weitermachen. Dann haben wir 2009 den Verein KKH gegründet, damit das alles Hand und Fuß hat. Mhm. KKH heißt nichts anderes wie Kau Kininger helfen. Und wenn man es zurückliest, heißt es helfen Kinder in Kambodscha.
Voll cool. Ich wollte dich gerade fragen, das zu erklären, weil die meisten Leute haben keine Ahnung, was KKH bedeuten soll. Voll eine Bedeutung, also super schön. Und die Geschichte, die du gerade erzählt hast, das erinnert mich auch an eine Geschichte, die ich mal erlebt habe. Also verschiedene Geschichten, die ich so erlebt habe. Und einfach nicht, weil es die gleiche Geschichte ist, aber weil ich merke, wie dein Herz dafür brennt und wie du das gesehen hast und was das mit dir ausgelöst, also bei dir ausgelöst hat, oder? Glaubst du, dass es bei den meisten Menschen so ist, sie bräuchten eigentlich mal einen Schockmoment, der sie rausholt aus dem typischen Leben und dass sie dann mal genauer hinschauen, um was zu bewegen? Weil mir kommt es manchmal so vor, wir brauchen einen
Schockmoment. Ich glaube schon, dass man gerade bei uns da in Europa oder sagen wir in Österreich, wie es bei mir ist, wir leben da in einem Paradies, was Wasser betrifft, was die Landschaft und alles betrifft. Wir leben da wirklich in einem Paradies. Aber trotzdem, ich mache viele Vorträge und gehe in die Schulen, weil ich das einfach in die Kinder umbringen möchte, dass man das einfach sieht. In anderen Ländern ist das nicht selbstverständlich, dass man Wasser hat, ein sauberes Wasser. Wir haben da die Seen und die Flüsse, wir gehen da baden, wir dann Auto waschen damit, wir nehmen es für die Toilette her. Das können sich die Leute darum gar nicht vorstellen, dass wir so verschwenden mit Wasser. Ja. Und wenn man das da herum unsere Menschen sagt, unsere Leute in Österreich sagt, dass das da drüben anders ist, dann wird das schauen. Und nach so einem Vortrag sagen dann schauen die Leute zu mir, okay, das habe ich mir nicht gedacht, auf sowas kommt man gar nicht, weil man geht hin, traut das Wasser auf und es ist da. Ja. Aber da werde ich jetzt sicher aufpassen, wenn ich jetzt Zähne putzen tue oder was, drehe ich nicht mehr das Wasser auf, drehe ich dann ab und spare Wasser. Mhm. Und genauso die Kinder von klein auf oder falsche Wecker schauen. Wenn ich da die Vorträge halte und zeige ihnen das, wie die da drüben leben, das ist einfach für denen und die sehen das dann mit anderen Augen. Und ich glaube schon, dass man, wenn man ihnen das zeigt, dass man da viel bewirken kann mit dem. Mhm.
Total. Also ich glaube auch, weil ich habe mal in der Schule einen Vortrag gehabt, also ich halte ja auch viele Vorträge in Schulen zu verschiedenen Themen und einmal bin ich in der Schule gewesen und da haben die Kinder gerade was gemalt und sie haben gesagt, hey, heute können wir zum Glück wieder mit den Wasserfarben malen. Gestern hatten wir mal einen Tag in der Schule kein Wasser, das war schrecklich. Und dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich krass, gell? Wenn die Kinder das mal sehen, einen Tag ohne Wasser, das ist ja eigentlich gar nichts und das ist ja nicht mal der ganze Tag, das ist ja nur in der Schule, die Schulzeit ohne Wasserhahn. Läuft trotzdem nur, der Wasserhahn war halt zu, irgendwas hat halt nicht funktioniert, wegen Bauarbeiten, aber das ist den Kindern da gleich aufgefallen. Aber das fällt einem nur auf, wenn man es wirklich dann direkt erleben muss.
Genau.
Das ist so krass. Mhm, das ist echt krass. Wir merken das manchmal gar nicht, was das bedeutet, weil wir drehen den Wasserhahn auf, wo wir wollen und welche Zeit wir wollen und das ist immer
genau.
Da.
Das ist, genau das ist es. Das ist selbstverständlich. Mhm. Ja. Genau. Mhm. Und das ist aber eigentlich wirklich nicht, weil wir müssen froh sein, dass wir das da haben und auf das müssen wir sich auch schauen, dass das also bleibt. Mhm. Und ich glaube trotzdem, dass man viel Leute helfen kann, dass zu einem sauberen Trinkwasser kommen. Weil es gibt so viele Leute auf der Welt, die überhaupt keine Chance haben, dass sie sowas kriegen. Ja. Das ist das Schlimme.
Ja.
Es gibt so viele Sachen, wo geholfen wird, wo man sagt, okay, da wird einfach Geld verschwendet für irgendwas anderes, für sinnlose Sachen.
Total.
Und wo ich aber sage, so kleine Sachen wie so Brunnen, der kostet 1600 Euro. Mhm. Da versorge ich ein ganzes Dorf mit sauberem Trinkwasser, nachhaltig. Das ist ja unglaublich, was man da bewirken kann.
Wahnsinn, 1600 Euro sind im Verhältnis ja nichts. Mhm. Also das ist auch interessant, ich habe mit mehreren Organisationen gesprochen, auch zu diesen Themen. In einigen Orten kostet es viel mehr, einen Brunnen zu bauen. Es kommt halt darauf an, wie tief man bohren muss. Kambodscha ist, glaube ich, nicht so extrem tief, oder, dass es so extrem teuer wird. Oder weißt du da was? Oder?
Ja, das ist, bei uns ist es so, wir haben einfach, wir arbeiten mit den Kambodschanern zusammen. Mhm. Das ist einfach, wir haben eine kambodschanische Firma, die was das baut, und der Sabut ist Kambodschaner, und wir haben da drüben Unterstützung bis auf zu der Regierung. Mhm. Und wir kennen das wirklich eins zu eins. Wir haben da keine Kosten und nichts. Wir machen das alles freiwillig. Also ja. Es bleibt da nichts hängen, es verdient da keiner drauf bei den Brunnen, weil wir einfach nur in die Leute helfen wollen. Und um das geht es uns. Das ist wichtig.
Und das macht ihr auch in eurer Freizeit. Also ihr macht, arbeitest ja sonst ganz normal, nicht? Und das in einer Freizeit.
Und wir kennen auch viele Organisationen, die was in Kambodscha drüben sind. Das sind auch stellenweise große Organisationen. Die machen halt Brunnen, wird ein Foto gemacht und dann wird der Brunnen nie wieder angeschaut. Da gibt es keine Wartung und keine gar nichts. Und das ist eben das Schlimme an dem Ganzen. Mhm. Und wie du gesagt hast, wegen dem Bohren, wir sind schon in Kambodscha, wir bohren da bis auf 100 Meter stellenweise rein. Also schon tiefe Bohrungen auch. Aber es ist trotzdem, wenn nichts hängen bleibt bei irgendeinen Sachen, dann kann man das eben relativ günstig machen. Mhm. Dass man einfach sagt, man kann mit wenig Geld viel helfen.
Und wenn du denkst, das ganze Dorf hat da mega Freude, weil Wasser eigentlich ein Grundrecht sollte ja jeder Mensch haben.
Genau.
Das Dorf hat Freude, mit 1600 Euro so einen Brunnen zu bauen. Also im Grunde ist es ja eh schon eine meiner nächsten Fragen, weil du hast so viele Fragen schon beantwortet in der ersten Frage. Also super, danke. Eine Frage ist halt eben, wie können Leute helfen? Nicht? Wie können andere Leute euch helfen in der Organisation? Also die Leute könnten euch sozusagen Geld spenden, egal wie viel. Sie helfen dabei, dass Brunnen gebaut werden. Oder ist es egal, wie viel man spendet? Oder das muss man immer einen Brunnen übernehmen? Wie geht das bei euch?
Ja, der Großteil übernimmt den ganzen Brunnen. Das ist der Großteil. Aber wir haben eben durch das, dass wir andere Sachen auch noch machen, wir haben ja den Kackihäfer im Frückenlauf, was wir jetzt auch machen, da haben wir die Stadtgelder und das wird auch hergenommen, zum Beispiel für Brunnenbau. Wir tun ja auch mittlerweile auch schon Schule bauen, weil einfach das auch viel wichtig ist. Mhm. Und wenn ich Vorträge habe und so, das Geld, was wir da einnehmen oder das, was die Leute dann auch noch spenden, mhm, bei so einem Vortrag, das wird eben dann auch hergenommen für Brunnenbau.
Das ist voll schön. Ich habe zum Beispiel ja als Aktivistin seit 8 Jahren jetzt fast, habe ich ja ganz viele Projekte gemacht und viele Vorträge gehalten, ganz viele Vorträge gratis, weil ich einfach wollte, dass die Message rauskommt, dass die Leute das Wissen haben. Aber dann, wenn die Leute angefangen haben, mich dafür zu bezahlen, das Geld ging immer in die Projekte rein. Also jahrelang blieb bei mir auch nicht viel hinten. Nicht? Ich habe es einfach in die nächsten Projekte reingesteckt. Aber es ist ja nicht immer einfach, das kann man nicht immer machen. Wenn man jetzt normal arbeitet und noch Geld verdient, dann geht's. Aber sonst ist es schwierig. Aber was gibt es dir zurück, wenn du das machst? Es gibt doch viel mehr zurück, als du eigentlich am Ende dann geben kannst, oder? Bei mir ist es halt so, ich spüre, wow.
Also ich habe das Glück, ich habe einen super Job, den was ich gern mache, und ich mache das eigentlich nebenbei alles. Ich brauche da kein Geld, wenn ich jetzt einen Vorträge halte oder sonst irgendwas, sondern es werden wirklich Spenden und das geht einfach eins zu eins um mich und ich weiß, mit denen kann ich helfen. Und darum mache ich das voll gern. Und ja, das ist einfach ein Herzensanliegen von mir, dass ich denen helfe. Ich habe da drüben schon so viel erlebt, mit meinen 2 Läufen, was ich durch Kambodscha gemacht habe. Aber auch vorher schon, war ich in Sawut ja einige Male drüben. Und es ist jedes Mal einfach wunderschön, wenn du da umkommst zu einem Dorf, wo ein Brunnen drin ist. Und ja, unglaublich, was da zurückkommt von den Menschen. Weil die einfach das sehen, dass einer geholfen wird. Und das Schöne an dem Ganzen ist ja das, wir bieten ja sogar Reisen an. Die können da, wenn einer einen Brunnen gespendet hat, weil ich bin über gefragt worden bei den Vorträgen, hey Fritz, können wir da mal mit umfliegen nach Kambodscha und den Brunnen besichtigen? Und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir, wenn wir wieder genug Beran haben, die was da mitfliegen wollen. Da fliegen wir mit kleinen Gruppen, fliegen wir dann da um und dann fahren wir zu den Brunnen, in die Dörfern Und das ist jedes Mal ein Wahnsinnserlebnis. Da kommen die Tränen vor lauter Freude und das ist einfach wunderschön. Und wenn man das dann sieht, dass die Leute, die was da gespendet haben, herum, eine volle Freude haben. Und die da drüben kriegen das Wasser, die haben natürlich sowieso eine Freude. Und man vermittelt sowas, dann, ich glaube, viel was Schöneres gibt es gar nicht mehr.
Ich glaube auch. Also ich glaube, das, was da zurückkommt, das füllt dich mit so viel mehr.
Ja.
Das ist einfach das Schönste überhaupt. Du hast ja gesagt, du hast 2007 habt ihr begonnen, habt ihr die KKHE gegründet, gell?
2009, ja. 2007 haben wir unseren ersten Brunnen gebaut.
Wie viel habt ihr denn mittlerweile Brunnen aufstellen können?
Ja, jetzt haben wir mittlerweile Stand 350 Brunnen.
Wow.
In ganz Kambodscha verteilt, ja.
Das ist ja Wahnsinn. Habt ihr ein Ziel, ein bestimmtes Ziel, wo ihr sagt, das Ziel im Grunde sind 1000 Brunnen oder wir haben kein Ziel, weil wir wollen einfach bauen, wie viel wir können und so viel wie möglich ist besser? Oder habt ihr irgendwie eine Vision da in dem Bereich?
Also, wir haben damals vorgehabt, wir bauen in Sabuza ein Dorf am Brunnen. Das war unsere Vision. Mhm. Aber mittlerweile haben wir eben 350 und wir haben gesehen, es gibt viele Menschen, die was auch anderen Menschen helfen wollen. Ja. Und das ist einfach was, wo wir sagen, okay, machen wir das miteinander und so viel, was wir schaffen, umso mehr, umso besser, kann ich dadurch sagen. Mhm. Umso mehr können wir helfen, umso mehr Menschen da drüben in Kambodscha haben was davon. Mhm. Das ist ja für eine Zukunft. Man muss sich das vorstellen, wenn man da jetzt in so einem Dorf ist, wie es bei Sabut vorher war, in dem Dorf, das sind Reisbauern. Die leben da komplett in arme Verhältnisse und die Kinder gehen auch auf die Reisfelder und müssen mitarbeiten, dass die Ernte was wird. Mhm. Wenn jetzt dann die Ernte vertrocknet oder was, dann wird es eh schon eng mit den Ganzen, dann müssen sie hungern, dann sind sie schwach, dann drängen sie das Wasser, dann haben sie einen Durchfall, die Kinder sterben. Das sind einfach so Sachen. Wenn ich dann ein sauberes Wasser habe und wir sind konkret in Sabuza ein Dorf war, dann hat man das voll gekannt. Die Leute waren einfach vitaler, gesünder. Mhm. Haben mehr arbeiten können, mehr arbeiten am Reisfeld, heißt, ich habe mehr zum Essen. Und das ist einfach ein Kreislauf, was einfach da entstanden ist. Und da sieht man, das bewegt einfach was. Und auch die umliegenden Dörfer dann, die kommen dann, wenn sie wissen, okay, da gibt es ein sauberes Wasser, die kommen von weit weg, das sind stellenweise 10 Kilometer, kommen da die Kinder und die Frauen mit den Ochsenkorn und holen Wasser. Und, ja.
Wow, schon spannend, gell?
Ja.
Warst du hast ja, weil Wasserläufer, du läufst jetzt für Wasser. Bist du immer schon Läufer gewesen? Oder hast du erst angefangen, richtig zu laufen, als das Projekt gestartet hat?
Ja, so ungefähr kann man das sagen. Also ich habe mich immer schon gern bewegt und bin immer gern gelaufen. Früher habe ich Fußball spielen da, so habe ich dann aufgehört. Mhm. Habe ich zu viele Verletzungen gehabt und dann bin ich halt so wie ein wenig laufen gegangen. Und dann habe ich auch fangen ein wenig mit meinen Freunden von mir, die sind dann Marathon gelaufen, das war alles zwei, drei, wenn ich vorstellen können, so weit laufen. Und
dann bin ich mal lachen jetzt virtuell, weil wir wissen, was du hinter dir hast. Gell? Ich weiß, das ist richtig, aber sag mal,
es war so. Ja. Dann bin ich meinen ersten Lauf gelaufen, das waren 10 Kilometer und das hat mir wirklich gefallen. Und dann bin ich einfach ein wenig ins Laufen gekommen, aber das war nicht mehr. Mhm. Und der sprengende Punkt dann, mit Kambodscha laufen war einfach, wir waren wieder drüben in Kambodscha, wir waren in einem Dorf, wir haben einen Brunnen gebaut gehabt, wir haben alle Geschenke mit, wir nehmen ein Gewand mit von daheim, da nehmen wir unser Gewand fast nichts mit, nur kurze Hosen, Leiberl genügt und füllen alles an mit lauter Gewand, was bei uns eigentlich weggeschmissen wird. Mhm. Das nehmen wir mit und die haben eine volle Freude. Und da waren wir eben in dem Dorf und da haben wir das Gewand verteilt. Und dann habe ich zum Sabut und zur Gerlinde gesagt, Gerlinde ist mein Vater, habe ich dann gesagt, wisst ihr was, da weiß jeder ausdeutsch und so, ich gehe ein bisschen laufen. Da hat er gesagt, das ist dir nicht zu heiß. So, nein, ich möchte es einfach ein wenig probieren. Und ja, ich habe mich da so frei gefühlt und wohl gefühlt und bin dann einfach laufen gegangen. Bin da gelaufen, da habe ich ein paar so Erlebnisse gehabt, da sind einfach Kinder zusammengekommen und haben mir gewachelt, sind ein Stück mitgelaufen. Dann ist einer mit einem Ochsenkorn, ich stehe blind, der hat aber gedacht, ich soll aufsteigen, weil da läuft man nicht und so heiß und ich bin da so dahin gerannt und habe mir die Gegend angeschaut und es ist einfach wunderschön und dann sind mir die Brunnen wieder untergekommen und dann habe ich mir gedacht, irgendwas müsste ich da machen, dass wir da bei den Brunnen einfach weiterkommen, dass wir da eine gescheite Zündung haben, wo wir einfach sagen, so werden wir ein wenig bekannter und alles. Und da ist mir einfach eingefallen, was war es, wenn du durch Kambodscha laufst und machst du irgendwie so ein Sponsoring oder was, wo du sagst, da suchst du wen. So waren meine ersten Gedanken. Mhm. Und das war eben dann, das habe ich dann der Gerlinde erzählt und in Sarut und die haben gleich gesagt, bist verrückt, wie kommst du auf sowas? Das geht unmöglich, wie stößt du das vor? Dass erstens einmal die Hitze, es hat zwischen 30 und 35 Grad. Das ist aber dort dennoch angenehm, das ist die angenehmste Zeit. Und in Kambodscha gibt es noch keine so direkte Landkarten, da ist die Straße einmal da, das kommt aber aufs Wetter drauf an, in der Regenzeit schwarz es wieder alles weg, dann ist die Straße nicht mehr da und sagt das, aber das wird voll schwierig, wenn wir da wirklich das, wenn du das wirklich machen willst. Und so haben wir eben das geplant und es hat ein, zwei Jahre hat es gedauert, dass wir einmal gesagt haben, okay, das können wir probieren, das machen wir. Und wie wir das entschieden haben, habe ich gesagt, okay, Sabut, du machst das in Kambodscha mit den ganzen Behörden und mit allen und dass wir da einen Weg durchfinden. Und ich schaue, dass ich fit werde, dass ich das schaffe, dass wir da durch Kambodscha laufen. Und so ist das eigentlich entstanden. Und ich habe dann das Trainieren früh angefangen. Habe natürlich null Ahnung gehabt von Langstreckenlauf oder sonst irgendwas oder bei so einer Hitze und Luftfeuchtigkeit, weil Luftfeuchtigkeit hat es dort da 90% und nur mehr. Und ja, wo kann man das trainieren? Bei uns nirgends.
Ja, da kommt
es nicht. Es ist schwierig. Aber so hat das sowohl Zeitding gemacht und ich habe meins, ich habe voll trainiert. Ich habe natürlich alles abgesprochen mit meiner Familie, weil ich habe gesagt, ich muss jetzt alles zurückstecken, weil wenn ich das machen will, dann muss ich auch jeden Tag laufen gehen. Ja. Dann komme ich zu anderen Sachen nicht mehr. Ich habe eine Familie, ich habe ein Haus, ich gehe in die Arbeit. Mhm. Also ich muss das alles nebenbei und den Hut kriegen. Und so ist das eben dann abgesprochen worden in der Familie. Und die haben mir da geholfen. Die haben gesagt, okay, du kannst das machen. Konzentriere dich du auf deinen Lauf, auf dein Training. Und so habe ich eben dann angefangen zum Trainieren. Das heißt, ich bin um 5 Uhr in der Früh aufgestanden, bin arbeiten gegangen, bin um 2:30 von der Arbeit heimgekommen, habe mit Schürchen gehabt, in die Turnpatschen und bin laufen gegangen. Und ich war kurze Strecken, das waren so 2-3 Stunden, wo ich unterwegs war, und die langen waren dann 6-7 Stunden stellenweise, wo ich unterwegs war. Und das habe ich ein Jahr lang da. Ich bin jeden Tag laufen gegangen, egal was für Wetter, ob es jetzt im Sommer heiß war, ob es im Winter geschneit hat, ob es geregnet hat. Ich war halb draußen. Und ich habe aber jedes Mal so eine Freude gehabt, wenn ich in die Turnpatsche eingeschlafen bin und habe rennen gehen können, weil ich gewusst habe, wenn ich das wirklich schaffe, dann helfe ich in so viel Leid mit dem. Und das habe ich aber im Kopf gehabt. Und das hat mich so motiviert, dass es einfach, ja, was werden hat müssen.
Das ist Wahnsinn, weil genau das ist es ja, was ich immer versuche, irgendwie auch Menschen zu finden, die genau so ticken wie du, weil das zeigt halt auf, dass jeder Mensch, wenn der Wille groß genug ist, wenn die Motivation groß genug ist und dein Warum, die Antwort auf dein Warum so groß ist, kannst du alles schaffen.
Genau so ist.
Das ist Wahnsinn.
Es hat viel Leute gegeben, die was gesagt haben, Fritz, das kannst du nicht machen. Es war sogar, mein Arzt hat mir damals gesagt, hat er gesagt, wir müssen da gescheite Untersuchungen machen. Nimm dein ärztliches Team mit um, die was dabei sind, weil bei der Hitze, du weißt nicht, wie der Körper reagiert und so. Mhm. Aber ich habe gesagt, nein, ich möchte es einfach allein schaffen. Ich glaube, ich kann es. Mhm. Ich habe einen starken Willen und mir kann keiner was sagen wegen einem Trainingsplan oder sonst irgendwas, sondern ich möchte meinen Körper selber kennenlernen und spüren. Mhm. Und dann kann ich auch sagen, das kann ich ihm zumuten und nicht. Das war einfach meine Voraussetzung. Ich wollte da keinen Trainingsplan und sagen, so, heute rennst du 10 Kilometer und ich war aber noch 5 Kilometer schon kaputt. Mhm. Und Plan steht aber 10 oder dann steht um 50 Kilometer und ich bin aber so fit, dass ich sage, nein, ich traine aber nur weiter. Ja, genau. Also nach was soll ich mich da halten? So habe ich den Arzt erklärt. Sage ich, ich möchte einfach meine Schuhe anziehen, in den Rucksack umhängen, mein Trinken mit hab und ausrennen, wie es mir gefreut und wie es mir passt. Und einfach eine Woche im Körper. Nicht laufen auf schnelle Zeiten oder das muss ich schaffen oder das muss ich schaffen, sondern einfach, ich bin da gelaufen und habe an die Kinder in Kambodscha gedacht, die was sie gefreuen, weil sie jetzt dann am Wasser kriegen und so. Und das sind einfach Sachen, wo ich dann wieder draufkomme, bin und dann laufen, wo bin ich und okay, ein bisschen geht's noch und ja, so habe ich mich einfach motiviert.
Das ist Wahnsinn. Du brauchst einen großen Willen, einen starken Willen und mega Motivation, dass du das wirklich machst, weil die meisten Leute, kann ich mir vorstellen, würden sowas nicht durchziehen. Das ist schon krass, gell?
Ja, es ist. Ja.
Wie habt ihr denn das geplant? Also ich meine, du bist da, hast ungefähr einen Plan gehabt, wo du ungefähr ankommen willst, ungefähr in welcher Zeit? Oder hast du einfach gesagt, ich laufe, solange ich kann, an jedem Tag und die anderen fahren mit dem Auto hinterher und ihr trefft euch dann irgendwo? Wie ist denn das gewesen?
Nein, das war einfach, das haben wir einfach vorher schon alles so ausgemacht gehabt. Also ich habe mir die Strecken ein bisschen angeschaut auf Google Earth, habe das ein wenig angefahren, habe geschaut, wo da Straßen sind und so. Und habe ihm dann in Savut das gesagt und der hat das dann drüber abchecken lassen, ob man da eventuell rennen können. Wir haben sie auch kurz geschlossen dann mit der Regierung. Die haben mich nämlich da super unterstützt. Die haben nämlich da Polizeischutz gehabt drüben von Anfang an, von Start.
Ja, bis auch wegen, ist so gefährlich,
ja, wegen, erstens einmal, also großteils wegen denen, weil wir sonst nicht durchgefunden hätten. Wir hätten sie 100-mal verlaufen. Also ich war nie angekommen wahrscheinlich. Aber da war ich von Bezirk zu Bezirk, war einfach eine andere Polizei und die hat uns da durchgelotst. Mhm. Dass du fährst ja da stellenweise auf Wegerl oder wo da drüben ist nichts angeschrieben oder was, dass man sagt, okay, da fahren rechts abbiegen und so. Und die haben uns da durchgelotst und wegen dem war es eben hauptsächlich. Mhm. Und die haben auch dann gewusst, ungefähr, wo kann man da jetzt übernachten oder was, schlafen. Mhm. Und beim ersten Mal war es halt vor allem, wir haben da überhaupt keine Erfahrung gehabt mit dem Ganzen.
Ja.
Sei es jetzt vom Organisieren drüben oder herüben oder vom Training, wie baue ich mein Training aus, dass das funktioniert, was ziehe ich für ihre Schuhe an, was brauche ich da drüben. Das war alles beim ersten Mal also alles Neuland für mich und ja, es war unglaublich, was ich da alles erlebt habe.
Glaube ich. Das glaube ich. Beim ersten Mal, was heißt das genau? Bist du schon zweimal durch Kambodscha oder wie hast du das jetzt gerade gemeint?
Ja, ich bin zweimal. Also das erste Mal bin ich 2013. Mhm. Da bin ich von Phnom Kul, das ist der heilige Berg, der ist in Siem Reap oben. Da haben wir unsere erste Schule gebaut. Und von da oben, die haben wir eingeweiht. Und nächsten Tag bin ich da oben weggestartet durch Kambodscha. Bin runtergelaufen bis in den Süden, bis nach Sihanoukville zum Meer. Das waren 750 Kilometer.
Wahnsinn.
Und ich bin jeden Tag 50 Kilometer gelaufen.
Boah, das ist so krass. Also Hut ab, ich habe ja selber mal eine Cycle for the Ocean Tour gemacht mit dem Fahrrad. Ich bin in Vancouver gestartet und bin bis nach Mexiko gefahren mit dem Radl. Das waren am Ende 3 Monate, das hätte keine 3 Monate gebraucht. Wir haben es halt gemütlich gemacht und ich war auch nicht so trainiert. Und wir haben halt da manchmal 20 und manchmal 120 Kilometer gemacht mit dem Fahrrad. Und es war eine super schöne Tour. Und das haben wir auch für einen guten Zweck gemacht, mit Vorträgen halten, zum Meeresschutz und so weiter. Aber das ist mit dem Fahrrad, das ist ganz was anderes. Ne? Und wenn ich da höre, 50 Kilometer in Kambodscha in der Hitze laufen, also das ist dann schon wieder was anderes. Wir haben insgesamt 4.400 Kilometer gemacht in 3 Monaten. Ja? Mhm. Und mit dem Radl. Wie lange bist denn du unterwegs gewesen? Wie viele Wochen, Tage, wie war das?
Ja, ich war da 16 Tage unterwegs beim ersten Mal.
Wahnsinn, ja. 750 Kilometer.
Ja. Ich bin jeden Tag 50 Kilometer, das war wegen dem, weil ich wollte einfach jeden Tag einen Sponsor haben. Dass ich sage, okay, ich möchte jeden Tag am Brunnen da laufen. Dafür laufe ich für den 50 Kilometer für den Sponsor. So habe ich das eigentlich.
Hast du dann für jeden Tag einen Sponsor gefunden?
Genau, so war es eben dann.
Mhm. Gleich, schnell oder wie lange hat es gedauert, bis die Leute gesagt haben?
Ja, beim ersten Mal war es schwierig. Also beim ersten Lauf war es schwierig, dass ich da Sponsor finde, aber ich habe trotzdem angefunden und die, was mich da unterstützt haben. Und die sind da heute noch bei mir und die unterstützen mich heute noch, wenn ich solche Aktionen mache. Und ja, das ist einfach super. Waren die glauben einfach an mir.
Ja. Waren es hauptsächlich Firmen oder Privatpersonen? Alles ein bisschen gemischt, oder?
Alles gemischt, genau. Es waren Firmen, es waren Privatpersonen. Aber es waren eben Leute, die was eben gesagt haben, ja, das trauen wir dazu. Es ist möglich. Es hat zwar noch nie ein Mensch gemacht, aber es ist möglich. Das ist eben schön, wenn du Leute hast, die was auf deiner Seite sind und das gibt da Kraft.
Ja, und Leute, die an dich glauben. Aber ich glaube, wenn man jetzt hier dir zuhört, bei diesem Interview, ich glaube, die Leute, die das hören, von Sanus Planet Podcast, also die ganze Community, Leute, also man kann das nicht glauben. Das ist so authentisch und so wahnsinnig cool, was du gemacht hast. Ich meine, alle, die jetzt zuhören, jeder Einzelne könnte eigentlich einen Brunnen bauen, wenn das Geld da ist. Ja? Also das heißt, alle Leute, die dich unterstützen wollen, die können sagen, hey, Fritz, ich finde das geil, ich finde das super, was du machst. Ich spende an deine Organisation, ich spende euch einen Brunnen. Wir werden auf jeden Fall in den Shownotes unten die Kontaktdaten von dir reinschreiben, ja. Spendenkonto, alles rein, dass die Leute da wirklich auch unterstützen können. Also bitte Leute, die zuhören, unterstützt es. Ich finde es einfach wahnsinnig, wahnsinnig cool. Voll cool.
Ja.
Ja. Mega. Du Fritz, du hast davor den Fünf-Brücken-Lauf erwähnt. Was ist denn das genau?
Ja, also der Fünf-Brücken-Lauf hat natürlich auch wieder mit Wasser zu tun. Und zwar, das ist jetzt bei uns daheim, bei mir in der Heimat, in Oberösterreich. Ich bin da viel unterwegs und da bin ich gelaufen und da bin ich der Traun entlang. Das ist der Fluss da in der Nähe bei mir. Mhm. Und da ist mir einfach der Gedanken gekommen, da bin ich durch so ein Gestrüpp durch, habe ich mir gedacht, hoppala, das ist was wie in Kambodscha. Nur wir haben halt das saure Trinkwasser daneben. Da haben wir gedacht, was ist, wenn ich da jetzt einen Lauf mache? Wir haben da ein paar Brücken, dann habe ich die alle geschaut, haben wir gedacht, ja, 5 Brücken, wenn wir die laufen, wir laufen über das saure Trinkwasser. Das war eine Idee. In Kambodscha müssen die Kinder 10 Kilometer gehen, dass sie saures Trinkwasser kriegen. Mhm. Habe ich mir gedacht, dann laufen wir da 10 Kilometer über 5 Brücken. Es gibt keine Leibstühlen, sondern in Zürich gibt es dann einen Brunnen mit sauberem Trinkwasser. Dass einfach die Leute das ein bisschen spüren, mhm. Wie weit ist das 10 Kilometer, dass ich gehen muss, dass ich zu einem Trinker komme. Und das war einfach der Gedanke, den, was ich da gehabt habe. Und ja.
Das ist eine coole Idee, weil wie wir davor gesagt haben, man braucht erstmal den Schock oder diesen Aufwachmoment. Ja. Wenn die Leute jetzt wirklich 10 Kilometer gehen müssen, einmal ist es ja nicht das Problem, das kann ja jeder schaffen, ja, einmal 10 Kilometer gehen. Aber wenn man sich vorstellt, das müssen die Leute in Kambodscha teilweise an jedem Tag machen, damit sie das Wasser kriegen, dann ist es schon ziemlich krass. Ja?
Genau. Und mittlerweile ist aber der KGF im Völkenlauf wirklich schon, also wir hätten jetzt das 10. Mal hätten wir gehabt, aber leider durch Covid ist natürlich nicht gegangen, jetzt haben wir das verschoben, jetzt werden wir nächstes Jahr machen, aber mittlerweile ist er da in unserer Gegend schon sehr bekannt und es ist einfach ein spezieller Lauf, weil es geht wirklich, wir laufen für die Kinder von Kambodscha, dass die ein saures Trinkwasser haben und dass sie die Schule kennen. Das ist uns voll wichtig. Und da kommen mittlerweile schon 500 Teilnehmer haben wir da.
Darf jeder mitmachen?
Da darf jeder mitmachen. Es waren schon Babys dabei, da sind Mütter mit den Babys mitgegangen, weil wir dann wocken auch. Und der älteste Teilnehmer, 85 Jahre.
Wow.
Die Leute gehen auch mit den Hunden mit. Und es ist jetzt das ist nicht so ein Lauf, wo man sagt, man muss da schnell sein, sondern man soll einfach nur dabei sein, weil es Spaß macht und weil man mit denen in viel Leute helfen kann. Und um das geht es bei denen. Und wir sitzen auch dann nachher beieinander. Es gibt eine Siegerehrung und es gibt dann ein kambodschanisches Essen. Und das ist einfach voll super. Und für die Leute, ja, denen gefällt das voll.
Ja, voll cool. Und da gibt es dann einen Startpreis. Also du zahlst was, dass du mitlaufen darfst, oder? Und das Geld wird dann wieder gespendet, oder?
Genau. Oder eben die T-Shirt und so, die was wir eben dann... Laufen. Genau. Wo wir einfach sagen, okay, jetzt können wir wieder... Und es sind auch Firmen, die was eben dann schon sponsern, die was sagen, okay, beim KGF am Brückenlauf, weil wir haben auch Firmen, wo Lehrlinge, die was sich schon beteiligen, wo viele Lehrlinge sind, oder zum Beispiel in der Firma, wie es bei mir ist, Firma Mieber von La Kirchen, wir haben da alle an die, also sie so 30, 40 Lehrlinge, die was da mitlaufen, und da sagt die Firmenleitung, okay, wenn sie die bereitstellen, dass die eine Freizeit, weil das ist ja dann am Samstag, dass die in einer Freizeit da hingehen und was Gutes tun, dann spendet man natürlich nur einen Brunnen dazu. Und das ist wieder eine super Sache.
Voll coole Idee, also Hammer, finde ich super. Du, ich habe da einige Fragen, ich muss mal kurz durchgehen, was wir noch nicht besprochen haben. Viele Leute sagen zu mir immer wieder mal, oder jetzt nicht mehr so, aber am Anfang, als ich mich eingesetzt habe, haben die Leute gesagt, du kannst es nicht schaffen, du kannst eh nichts verändern, nur weil du jetzt irgendwas machst, ändert sich gar nichts. Sagen das die Leute zu dir auch manchmal oder haben das jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber haben das zu dir gesagt? Und was sagst du zu denen zurück? Was ist denn deine Antwort auf sowas?
Also am Anfang habe ich es oft gehört, speziell vor meinem ersten Lauf durch Kambodscha. Da hat mich keiner kennt und keiner gewusst, was ich eigentlich mache und was ich will. Und da habe ich schon oft gehört, dass sie gesagt haben, ja, bist du Träumer oder das geht nicht. Wie soll das funktionieren? Das habe ich gar nicht einmal gescheit gehört, weil ich einfach so fokussiert war in meinen Dings, weil ich gewusst habe, ich schaffe das und ich weiß, was ich meinem Körper zutrauen kann. Das habe ich einfach gehabt. Und das war nie das ganze Training, was ich gemacht habe. Ich bin einmal, bevor ich das erste Mal gelaufen bin nach Kambodscha, bin ich extra nach Kroatien gefahren, eine Woche, und habe da unten trainiert in den ersten Hits, wo ich mir einfach gedacht habe, ja, das bringt mir was. Das war aber nur beim ersten Lauf. Aber wie ich dann drüben war, habe ich gesehen, das hat mir gar nichts gebracht, weil da drüben ist es auch heiß, aber feucht auch. Und jetzt durch die Luftfeuchte ist der ganze Körper komplett nass und auch in die Schuhe. Das heißt, nach dem zweiten Tag habe ich schon Blutung gehabt auf die Fiers. So ist eben das. Aber das habe ich eben vorher nicht gewusst. Bei uns daheim, wenn ich gelaufen bin, ich habe nie Blasen auf die Füße gehabt oder was. Aber da drüben eben, weil es anders ist.
Und das sind so Kleinigkeiten, wo man sich denkt, ja, mei, wegen so einem Blatter. Aber dann bist du drin in den Schuh und dann tut er der ganze
Zeit. Genau. Und das wird halb mehr und halb mehr, ja. Und gerade beim ersten Mal, wie durch Kambodscha gelaufen bin, da habe ich einfach die Erfahrung nicht gehabt. Ich habe die falschen Schuhe gehabt. Ja. Ich habe falsch trainiert gehabt. Es war so. Aber ich habe trotzdem so viel gelernt aus dem Lauf, dass ich einfach dann, wir haben nachher an alle gefragt, laufst du nochmal, machst du das nochmal? Weil ich habe da Vorträge gehalten auch dann mit dem Lauf. Und ich habe gesagt, ich kann es nicht sagen, aber irgendwas spüre, irgendwas möchte ich noch da. Und dann, ja, 2016 bin ich eben dann das zweite Mal gelaufen und dann habe ich gesagt, dann will ich es wirklich wissen. Dann probiere ich es noch einmal gescheit und dann bin ich eben von Vietnam bis nach Thailand noch einmal gelaufen und das waren dann 900 Kilometer.
Wahnsinn. Wie alt bist du jetzt heute? Darf man es ja fragen?
Ja, das fragen. Ich werde am 2. August 60.
60, ja, schon groß. Wow, mega cool. Und ja, das ist auch cool, wenn man sieht, vor 5 Jahren sozusagen bist du das letzte Mal gerannt, 900 Kilometer.
Genau.
Wahnsinn, mit 55 Jahren, 900 Kilometer.
Ja.
Wow, das ist doch Hammer. Voll. Ja. Das ist echt cool. Ja. Und, wie ist denn so, wenn machst du das nochmal? Hast du dann nochmal überlegt? Werden noch ein paar Leute
Mal.
Schaut denn das?
Ich weiß, jetzt mache ich in Österreich wieder was mit den Schülern. Mhm. Und ich habe ja auch zwischen die zwei Läufe in Kambodscha, habe ich auch in Österreich ein größeres Projekt gehabt, wo ich die Tauen entlang gelaufen bin mit Schulen. Es hat auch ein paar Tage gedauert, wo wir einfach Schüler begleitet haben, wo ich auch früher in die Schulen war, wo ich ihnen das alles gezeigt habe, wo ich die ganzen Vorträge, wo ich ihnen das gezeigt habe, wie die Kinder da drüben mit Schulgängern und dass die nicht alle Schulgänger kennen, sondern auf dem Reisfeld arbeiten müssen und nichts zum Drängen haben. Und das bringe ich eben in die Schüler um und die Schüler sagen dann, mal, wie können wir da helfen? Und dann machen die Projekte und entwickeln da Sachen, das ist unglaublich. Die haben da wirklich lässige Sachen gemacht. Und die haben mich eben dann begleitet, dass wir einfach der Town entlang runterlaufen. Und da haben wir 12 Schulen haben mich da begleitet, weil da in jeder anderen Ortschaft oder anderen Stadt ist dann eine andere Schule mit mir weitergelaufen. Und so haben wir gemeinsam das Projekt Schülerlaufen für Schüler haben wir damals durchgezogen. Das war unvergesslich sowas. Ist einfach voll schön.
Mega, mega. Es ist schon wirklich toll, wenn die Kinder in der Schule schon gleich mitmachen. Ja. Die Kinder, glaube ich, sind so motiviert. Ich merke meine Vorträge. Wenn ich Vorträge halte über Umweltschutz, Meeresschutz, dann kommen die Kinder auf mich zu, sie möchten was dienen, was können sie jetzt machen konkret? Und einige haben mir jetzt schon Sachen zugeschickt, wir haben eine Schülerzeitung gemacht und wir möchten auch über das Thema aufklären. Weil es ist schon die Kinder wichtig, sie wollen sich einsetzen.
Genau.
Sie brauchen Unterstützung, oder?
Genau.
Wenn die Unterstützung da ist, dann ist es schwierig für die Kinder. Wenn die Unterstützung kommt, dann machen die es sofort mit. Mit Begeisterung.
Genau so ist es. Ja. Und voller Begeisterung. Ja.
Voller Begeisterung. Ja, das total. Hammer. Du schaust dann mit dir aus, mit der Hoffnung. Weil bei mir ist zum Beispiel schon hin und wieder so Momente, wo man denkt, boah, wo geht es denn hin mit uns Menschen? Wie setzen wir uns ein? Oder setzen wir uns genug ein? Oder wie schaut es denn aus? Ich habe eigentlich immer wieder Hoffnung, aber es ist nicht immer gleich einfach. Hast du Hoffnung?
Ich habe viel Hoffnung, ja. So. Glaube ich schon. Es ist einfach, das habe ich einfach durch, weiß ich nicht, durch meine Läufe, da, ich glaube, ohne Hoffnung schaffen sie das gar nicht. Ja. Weil du brauchst einfach Ziele und die hat man. Und das ist einfach schön, wenn man dann wieder ein Ziel erreicht. Man braucht dann nicht über die großen Ziele. Das sind ja die kleinen oft. Das ist einfach Kleinigkeiten, was einfach, und das ist das Wichtige im Leben. Und ich glaube schon, dass das schon so ist. Ja.
Ich merke es auch, bei mir ist immer, hin und wieder habe ich mal so einen Tag, wo ich denke, boah, was geht denn da eigentlich so alles ab? Und dann zieht es mich schon ein bisschen runter. Also nicht wirklich fest, weil ich habe immer Hoffnung bei mir. Aber normalerweise geht es dann immer gleich wieder bergauf, weil ich sehe, es sind so viele Leute wie auch du jetzt, die sich einsetzen für die Welt. Und das gibt mir dann immer die Hoffnung, wo ich sehe, wow, da passiert so viel.
Genau.
Das ist echt Wahnsinn.
Aber das, man sieht halt immer nur das Negative, wenn man halt in die Medien schaut, egal Fernseher, Radio, Zeitung, man sieht nur negative Sachen. Negativ, die schönen Sachen ist schwierig, sieht man fast nicht.
Ganz genau.
Es ist einfach, dabei gab es da so viele Sachen zum Verzöhnen und zum Herzwagen. Mhm. Es gibt viele Menschen, die was sie einsetzen und die was einfach machen wollen, dass das besser wird, das Ganze. Aber das zeigt man halt nicht so, das wollen nicht viel sehen.
Das ist eben das Krasse. Ich mache ja gerade einen Dokumentarfilm genau zu dem Thema, wo ich eben Leute zeige, hey, die sich einsetzen. Ja. Da müssen wir auch mal drüber sprechen, wir zwei, weil da bin ich ja gerade erst dran am Film. Wer weiß,
ja, was kommt.
Voll cool. Du, du hast davor von der Schule erzählt. Also ihr baut ja nicht nur Brunnen, sondern ihr baut ja auch Schulen.
Ja, genau. Wir haben 2013 unsere erste Schule am Heiligen Berg eröffnet. Die haben wir gebaut. Da kann ich auch eine kurze Geschichte. Vorher sind wir oben gewesen, 2 Jahre vorher waren wir oben da. Das ist so in Urwald drinnen, so ein kleines Dorf, da war so ein Fluss. Und wir sind da hinten gesessen, haben da so ein wenig was getrunken und ein wenig was gegessen, also so kambodschanisch weit. Und dann ist einer auf uns zugekommen, der hat gesehen, dass ein Wut ist da, der spricht seine Sprache und er hat von uns gehört, dass wir Brunnen bauen. Hat er in seinem Wut gesagt, wir sollen in sein Dorf mitgehen, er möchte uns was zeigen. Wir haben aber gesagt, ja, wir haben schon traurig und ja, ist ja wurscht. Wir sind nur mit ihm mitgefahren dann und dann hat er uns eben gezeigt, da hat er eine ganz kleine Bambushütte gehabt, wo die kleinen Kinder drinnen waren und das war die Schule. Mhm. Nur mit Bananenblättern bedeckt und so Bambussprossen. Und er hat gesagt, es war schön, wenn wir ihm ein wenig helfen, dass wir ihm ein bisschen ein Geld da lassen, dass er es doch dicker kann, wenn es regnet, dass es nicht reinregnet und so. Seine Mutter hat dann gesagt, okay, können wir machen, lassen wir ihm ein wenig ein Geld da und dann werden wir sehen, was er daraus macht. Mhm. Und wir sind dann ein Jahr später, sind wir wieder dorthin gekommen und haben uns überrascht, er hat nicht gewusst, dass wir kommen und so. Und wenn wir dann hingekommen sind, war eben das doch wirklich drauf gemacht. Und dann sind die Kinder auch da gewesen und dann hat er uns gezeigt, dass er mit ihnen gelernt hat und auch, dass sie schon ein bisschen Englisch kennen und das ist für ihn viel wichtig. Und, aber es ist halt, da geht es halt nur ums Schreiben und Lesen ein bisschen, nicht so eine Schule wie bei uns, aber es ist eine Schule und er unterrichtet. Und das hat uns so fasziniert, weil er hat dann gefragt, ob wir nicht was machen können für die Wände und so, weil mit der Regenzeit und wenn der Wind so geht und alles, ja. Mhm. Und dann haben wir sich eben das überlegt, dann haben wir gesagt, okay, dann schauen wir daheim, dass wir irgendwas machen, dass wir was auf vier stellen, irgendeine so eine Aktion, wo wir eben dann eine Schule bauen können. Und das haben wir eben dann gemacht und dann haben wir die erste KG-Schule gebaut und die steht eben jetzt da oben und da werden jetzt sogar die Erwachsenen unterrichtet, die kommen von dort und kriegen auch Unterricht und ja. Das ist wunderschön da oben. Und von da oben bin ich eben weggestartet. Da haben wir die Schule eröffnet mit den Kindern, das war voll schön. Und am nächsten Tag bin ich dann durch Kambodscha gelaufen. Und da haben wir dann gesagt, okay, Schule, es ist zwar nicht leicht, aber weil das kostet einiges mehr, wir Brunnen. Aber es ist so wichtig, dass einfach eine Bildung haben, die Kinder. Die werden dort drüben einfach die Reisbauern über den Tisch gezogen. Denen wird das Land weggenommen und alles. Weil sie einfach nicht lesen und schreiben können.
Ja.
Das ist das große Problem. Da kommt ein großer Konzern, die kommen daher und sagen zu einem, dein Reisfeld, da, das braucht man. Kommst zu uns in die Firma arbeiten, dann hast du nie wieder einen Hunger. Deine Familie hat immer was zum Essen. Mhm. Und der sagt halt dann ja und unterschreibt mir den Daumen und sein Land ist weg. Er geht zwar dann dort hin arbeiten, aber so funktioniert es. Der kann nicht einmal den Vertrag lesen, was er da vorgelegt kriegt.
Das ist so Wahnsinn, oder?
Und das ist so Wahnsinn, genau. Und darum ist so wichtig,
Bildung dass... Bildung ausmacht. Halt, weißt du, Bildung jetzt, da sieht man,
genau,
dass den Menschen halt den Zugang haben zum Wissen.
Ja.
Dass sie sich nicht so übers Achsel ziehen lassen müssen.
Ja.
Weil sie sonst einfach nicht die Chance haben, das zu wissen. Ja. Weil die meisten Menschen, die gut sind und die was Gutes tun wollen, die würden auch nie davon ausgehen, dass Leute dich so über den Tisch ziehen. Ja. Oder? Ich meine, ja. Es gibt halt Leute, die das machen.
Genau, genau.
Die nutzen halt die Leute aus, die halt gutmütig sind und die an das gute Menschen glauben. Die werden ausgenutzt. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass die Leute sich da selber informieren können, lesen können. Genau. Also deswegen super, dass sie das machen.
Und das ist eben voll wichtig. Und da haben wir gesagt, okay, dann machen wir auf der Schiene genauso weiter, dass wir sagen, einfach für die Bildung, das ist uns voll wichtig, dass die Kinder einfach die Schule gehen können. Und so haben wir eben dann eine Kooperation mit einem Franzosen gemacht, der was auch Kambodschaner ist. Mhm. Und den kennt der Sawut. Und wir haben gesagt, miteinander bauen wir in Sawut, sein Dorf, eine große Schule. Mhm. Und das Projekt, das haben wir eben dann durchgezogen. Das haben wir finanziert, unser Verein und sein Verein. Da haben wir insgesamt 50.000 Euro haben wir da gezahlt und haben die Schule gebaut. Und das war aber dann da drüben wirklich ein riesen, wie soll ich sagen, das ist bis aufgegangen zur Regierung. Mhm. Und da hat uns dann der Verteidigungsminister, der Hun Manet war das, der hat uns dann eingeladen und hat gesagt, wir sollen umkommen zu der Schule öffnen. Sag ich zum Sawut, hey, wir können jetzt nicht kurz umfliegen, da nach Kambodscha und da Schule öffnen. Sagt er, nein, wir sind da eingeladen und wir kriegen das zahlt. Und dann sind wir eben da umgeflogen, das war 2019. Mhm. Und da haben wir eben dann, da ist das Dorf, war ein riesengroß Fest, ein großes Zelt haben sie da aufgestellt. Mhm. Und dann für die Einwohner in dem Dorf war natürlich das Wahnsinn, wie dann da der Minister gekommen ist und ist dahergekommen und hat dann die Schule eröffnet und hat dann uns vom KGH hat er dann gesagt, okay, da haben wir dann einen Orden gekriegt und jetzt sind wir Ehrenbürger von Kambodscha, weil wir eben schon so viele Brunnen gebaut haben und jetzt die zweite Schule und Kindergarten haben wir jetzt auch schon mittlerweile. Und ja, das ist einfach voll schön.
Das ist echt Wahnsinn, was ihr da alles schon geschafft habt.
Ja. Und das mit den Kindergärten, das haben wir jetzt eigentlich so angefangen, wie wir das letzte Mal drüben waren, haben wir nämlich einen Kindergarten. Das war auch wieder eine Geschichte, was länger zurückgeht. Und zwar, ich bin für einen jungen Burschen, der ist 16 Jahre, der hat sich mit dem Arbeit einen Unfall gehabt und ist gestorben. Der hat bei uns in der Firma gearbeitet, als Lehrling, im ersten Lehrjahr. Und der hat eben geredet von Wasserläufer, aber er war eben so schüchtern, er hat nie mich auch getraut oder was, sondern hat es daheim eben verzählt, bei seiner Oma und bei seiner Mama. Heute hat er wieder den Wasserläufer gesehen und das habe ich erst im Nachhinein erfahren. Und die haben dann einen Brunnen gespendet, wie der gestorben ist, haben sie einen Brunnen gespendet, weil sie einfach gesagt haben, okay, das soll so sein, dann machen wir das. Und ich habe gesagt, okay, ich laufe da drüben für den Lorenz einen Tag, den widmet die an. Dann bin ich einen Tag da drüben gelaufen und bin zu seinem Brunnen gekommen. Und in dem Dorf, wo der Brunnen steht, das war natürlich dann wunderschön. Das waren wieder Momente, unglaublich. Und da haben wir ihm dann gesagt, weil die Oma und die Mama gesagt haben, können wir in dem Dorf noch irgendwas machen? Dann haben wir gesagt, ja, Kindergarten, weil dort sind viele kleine Kinder. Es gibt zwar Schule weiter weg, aber die rennen halt im Dorf einfach umeinander und die scherzig waren, dort und sind auf die Reisfelder und so. War schön. Das war unser Gedanken, wenn wir die ein wenig da reinbrachten. Und das haben wir eben dann gemacht. Und wir haben eben dann da den Kindergarten gemacht. Und ja, es ist unglaublich, wie das dann war für die Kinder. Und die, was die Kinder betreut, die Lehrerin, diese Lehrerin von der anderen Schule, die wechseln sie da, die kommen da zu den Kindern, die haben gesagt, das ist unglaublich. Die kommen da her in der Früh, gehen zum Brunnen, die waschen sie, die kommen jetzt sauber daher, haben Spielzeug, was sie überhaupt nicht gekannt haben, sitzen da auf Stühle und haben Tische und können da malen. Und ja, ist Zusammengehörigkeit, das, was sie erst eigentlich gar nicht gehabt haben, das lernen sie eben da schon jetzt miteinander, bevor sie dann in die Schule kommen. Da haben wir gesagt, das ist so eine schöne Sache. Mhm. Und das ist nicht so teuer wie eine Schule. Und mittlerweile haben wir jetzt einen dritten Kindergarten gemacht. Und ja, das ist auch wieder was, wo wir da weiter dran.
Also zwei Schulen, 350 Brunnen und den dritten Kindergarten. Ja. Wahnsinn. Hast du dir nie gedacht, oder? Wenn du das
gestartet? Nein, überhaupt nicht. Für mich war es damals einfach schon eine Sensation, weil wir einen Brunnen bauen in Sawut, sein Dorf. Wir haben nicht gewusst, wird das überhaupt genehmigt oder wie funktioniert das?
Wahnsinn.
Es steckt viel dahinter, dass das wie es funktioniert, aber wenn man will, funktioniert.
Ja.
Okay. Man kann so viel machen, auch wofür sagen, ja, unglaublich, aber ja. Das sind ja kleine Schritte.
Total. Und ich glaube, das ist auch schon ein gutes Schlusswort für heute, weil wir sind langsam bei der Zeit vom Podcast. Dein Schlusswort, wenn man will, dann geht's, oder? Was ist denn deine letzten, was magst du denn noch teilen? Was ist denn das Wichtigste für dich heute noch zu teilen mit der Community? Möchtest du noch was sagen?
Weil ich sage einfach, wenn man Ziele hat, nicht einfach nur sagen, ja, das möchte ich oder vielleicht kommt das, sondern machen. Einfach machen. Man muss nicht große Sachen machen. Das sind schon die kleinen. Und man kommt über einen Schritt weiter. Es geht über einen Schritt. Bei meinen Läufen, wenn man 900 Kilometer läuft und man setzt den ersten Schritt, ich habe nie gedacht, oh, so, jetzt habe ich den ersten Schritt. Sondern ich habe ganz andere Gedanken gehabt. Und auf einmal ist man am Ziel. Man darf nur den Weg nicht verlieren. Man muss einfach seinen Weg gehen und dann schafft man das.
Fritz, danke, danke, danke für deine Zeit und danke schön, also für den Podcast-Zeit, aber danke für alles, was du machst, weil es ist einfach der Oberwahnsinn. Ich möchte mich einfach bei dir bedanken im Namen von der ganzen Community. Ich glaube, der Podcast oder dieses Interview hat viele Leute inspiriert. Mir sind zweimal fast die Tränen gekommen, wenn ich die Geschichten gehört habe. Also das ist echt, wenn man da verbunden ist und wenn man weiß, was das bedeutet für die Menschen, dann ist es einfach wunderschön. Also danke für alles, was du machst. Und sag deinen ganzen zwei Familien, alle, die da beteiligt sind, gell?
Ja.
Dankeschön für alles, was ihr da schon auf die Beine gestellt habt.
Ja, und ich sage auch danke, dass ich euch das verzeihen habe dürfen.
Voll lieb. Danke für die Inspiration. Und ich möchte einfach nochmal zur Sanus Planet Community sagen, wenn ihr unterstützen wollt und wenn ihr den Fritz mit Kakihe unterstützen wollt. Ihr könnt am Brunnen spenden, ihr könnt auch weniger spenden, also Hauptsache, ihr könnt ein bisschen unterstützen, wenn ihr wollt. Aber denkt hauptsächlich am meisten drüber nach, was das bedeutet, dass wir Wasser haben die ganze Zeit. Also das ist nicht selbstverständlich, das haben wir heute gelernt und gehört. Und das glaube ich, dürfen wir wirklich wieder in unser Bewusstsein ziehen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Thank you.